Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn. Und er antwortete mir, ich schrie aus dem Totenreich. Und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich den heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und die Algen schlangen sich um mich und meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und meine Gebete drangen zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die falschen Götter anbeteten und verzichten auf deine Gnade. Aber ich werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Strand auszuspucken.
Vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns auf Marlon und die Predigt. Ihr Kinder, wir verabschieden uns in die Kinderkirche.
Schön. Danke, Juli. Ich habe mit meinen Kindern die Angewohnheit, dass ich morgens oder abends eine Geschichte aus der Bibel für sie erzähle. Und ich habe schon mehrere verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Und diejenige, die am Moment ihre Aufmerksamkeit am meisten erregt, ist Playmobil. Also dann spiele ich die Geschichte mit Playmobil nach. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ich eine Geschichte aus Kinderbibel aussuche, ist, dass es in fast alle Geschichten, auch in Kinderbibel, gibt es Tod, gibt es Zerstörung oder böse Menschen. Und es ist nicht immer einfach, diesen Kampf zwischen böse Menschen und gute Menschen für Kinder das zu vermitteln. Aber heute geht es um eine Geschichte, wo mindestens am Ende so keine bösen Menschen bleiben und keinen Tod gibt. Die Geschichte von Jona. Er ist sicherlich einer meiner Lieblingspropheten. Und wenn wir eine Geschichte der Bibel lesen, nehmen wir oft etwas für uns als einen Grundsatz für uns selbst. Zum Beispiel, sei so wie David oder sei nicht so wie Simson. Aber die Geschichte von Jona ist ein bisschen anders. Sie ist so wie ein Spiegel. Sie ist eine Geschichte zur Selbstreflexion. Wir gucken zu Jona, um uns selbst zu reflektieren. Ja? Und apropos Spiegel, wie oft ist das schon so bei dir gewesen mit dem Thema Gebet? Wenn alles in Ordnung ist, dann sieht man nicht diese große Not, um zu beten. Aber wenn schwere Zeiten kommen, dann gehen wir schneller und laufen und rufen zu Gott. Ich habe einmal einen Satz von Isaac Singer gelesen. Er ist ein jüdischer und polnischer Schriftsteller, der im Jahr 1978 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Und er sagte, wenn ich in Schwierigkeiten bin, bete ich. Und da ich immer in Schwierigkeiten bin, bete ich sehr viel. Sogar wenn du mich essen und trinken siehst, bete ich, während ich das tue. Also Gebet ist das Hauptthema für heute. Und die Predigt ist in 3 Teilen gegliedert. Zuerst Mut zum Sprung aus dem Boot. Nummer 2, lernen im Bauch des Fisches zu beten. Und Nummer 3, gucken wir, was Jesus über diese Geschichte erzählt. Und dann machen wir auch eine praktische Anwendung. Also Nummer 1, schauen wir die Geschichte von Jona chronologisch an. Die letzten 2 Wochen hat Clemens das schon erzählt. Gott gibt Jona einen Auftrag und Jona, er beschließt nicht zu gehorchen, sondern in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Aber Gott gibt Jona eine zweite Chance, wenn er ins Boot ist und schenkt da einen Sturm. Die Matrosen, die auf diesem Schiff sind mit Jona, sie erkennen, dass Jona schuld ist an diesem Sturm und gehen hin, um ihn zu wecken, weil er dem Sturm verschlafen hat. Und da sagt Jona für die Matrosen, werf mich ins Meer, denn dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Ich weiß nicht, wie du dich heute Morgen fühlst, ob diese Geschichte gerade zu deiner Lebenssituation passt oder nicht. Aber es hat schon auch bei mir Momente so passiert, wo es den Leben nach dem Gesetz und regelt unsere Gesellschaft, alles ist in Ordnung. Also Jona hat alles richtig gemacht. Er hat eine Eintrittskarte bezahlt. Er hat einen Platz bekommen, wo er schlafen kann. Aber trotzdem ist er innerlich unruhig. Also nach den Gesetzen der Gesellschaft hat er keine Schuld, aber trotzdem ist er unruhig in sich. Er hat nicht diese innerliche Frieden in seiner Seele. Und er muss eine Entscheidung treffen. Und das erinnert mich an einen Moment, wo Jesus seine Jünger auch etwas Ähnliches sagt. Er sagt zu seinen Jüngern, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Ich stelle mir Jona vor in dieser Situation. Er überlegt, er kalkuliert, ob der bereit ist, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung, ob er Gottes Auftrag zu übernehmen. Ob er den Kurs von Tarsis in das ungewisse Meer wechseln will. Vielleicht es kann sein, dass Gott dir auch so eine Einladung gibt, dass etwas innerlich in dich unruhig ist und du spürst, dass Gott dir eine Einladung gibt, tiefer zu gehen mit ihm. Das ist ein Segen, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns eine Chance gibt, Ja zu sagen für diesen Leben, das er uns geplant hat, für uns geplant hat. Jesus sagt für seine Jünger, und ich stelle mir vor, Jona, es ist diese Zeit, wo wir überlegen können, ob wir das echt machen wollen oder nicht. Die Entscheidung eigentlich ist ganz einfach, aber sie kostet uns alles. Und Jona, er war eigentlich nicht in der besten Lage, so eine Entscheidung zu treffen. Es war kein sonniger Tag am Strand, sondern ein stürmiger Tag ins Meer. Und vielleicht könnte er sagen, Gott, lass ich diese Entscheidung treffen, wenn ich in mein Ziel gekommen bin, wenn ich in Tarsis bin, auf festem Boden wieder. Aber nicht heute. Aber gerade in diesem Moment gibt Gott ihm die Chance, diese Entscheidung zu treffen. Jedenfalls überlegt Jona, und bis er einen Entschluss fasste. Und er sagt, wirf mich ins Meer. Er trifft diese Entscheidung und er wagte den Schritt in Ungewisse. In der Gewissheit, dass es besser ist, mit Gott einen Glaubensschritt ins Ungewisse zu wagen, als ohne Gott in festem Boden zu stehen. Ja. Also es gibt keinen sicheren Ort als unter der Gnade und dem Gehorsam Gottes. Es erinnert mich auch an einen Text von Offenbarung, Kapitel 3. Da schreibt Jesus einen Brief an 7 Gemeinden. Und an den letzten Briefen, die Gemeinde in Laodicea, sagt Jesus so, du bist weder kalt noch heiß, du bist lau. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es nichts. In Wirklichkeit bist du arm, blind und nackt. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Dieses wahre Reichtum, wahre Schönheit, es steht in Christus allein. Und diese Situation von wirf mich ins Meer, das erinnert mich an eine Geschichte. Hab mal gehört, eine Geschichte von einem Mann. Er war auf einer Autofahrt mit seiner Familie. Seine Frau sitzt auf seiner Seite und seine Kinder sitzen hinten. Und dann fragt ein Sohn seiner Mutter irgendetwas über Fußball. Und da hat er eine Offenbarung sozusagen. Er merkt, wieso bin ich so weit entfernt von meinen Kindern, dass sie nicht mal mich in Fußball fragen, sondern die Mutter. Ich bin derjenige, der im Fußball interessiert bin, nicht sie. Und dann sagt er, werf mich ins Meer. Und dieser Mann, er entschließt sich, den Job zu kündigen und sein Leben neu auszurichten, damit er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Das war sein Moment, wirf mich ins Meer, als er diesen Satz von seinem Sohn hörte. Eine zweite Geschichte, die diesen selben Idee bringt, habe ich mal gehört von Steffen Sagmeister. Er hat einen TED-Talk, wo er über seinen Grafikdesign-Erfahrung erzählt. Er ist ein berühmter Grafikdesigner. 2018 erhielt er den Preis Österreichischen des Jahres in der Kategorie Erfolg international. Und er hat sein Grafikdesign-Studio in New York und er hat entschlossen, jede 7 Jahre, also im 7. Jahr, schließt er sein Designstudium für ein ganzes Jahr. Also er arbeitet 6 Jahre und er schließt sein Büro für den ganzen 7. Jahr, um neue kreative Ideen zu sammeln, um einen Jahr der Ruhe zu haben. Und diese Entscheidung, seinen Studio für ein Jahr zu schließen, komplett zu schließen, ist eine sehr mutige Entscheidung, weil am Ende weiß er nicht, ob die Konkurrenz seine Kunden alle nehmen und er dann im nächsten Jahr wieder sozusagen von null an anfangen muss. Aber was er sagte, sein Moment, diesen Absprungmoment für ihn ist, er sagt, als ich im 6. Jahr war und das erste Mal das machen wollte, erzählte ich alle meine Freunde darüber und alle meine Familien und Verwandten, weil je mehr Leute ich erzähle, dass ich das mache, dann kann ich danach nicht mehr zurückgehen, nicht mehr zurückkommen. Ich muss das machen, weil alle wissen es schon. Und dieser Wirf mich ins Meer, dieser Moment war für ihn, ist, alle seine Freunde und Familie darüber zu erzählen, damit er nicht mehr die Möglichkeit hat, zurückzugehen. Und dieses Wirf mich ins Meer, dieses Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, tiefer mit Gott zu gehen, das ist auch ein wichtiger Moment, sind wie auch wichtige Schritte des Glaubens für wir als Christen, damit wir auch reifer werden können in die Beziehung zu Gott. Das könnte so ein Beispiel sein. Gott, ich spüre schon seit langer Zeit, dass du mich rufst, mehr Zeit ins Gebet zu kommen. Aber täglich kaufe ich mein Ticket zu Tarsis, anstatt beten zu gehen. Aber ich will es heute anders machen. Ich wirf mich ins Meer. Ich werde meine Familie davon erzählen, meine Freunde, damit sie mich auch helfen können. Ich werde mehr Zeit mit Gott verbringen. Oder irgendetwas, das der Heilige Geist vielleicht zu dir spricht, wo du verändern kannst. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2, im Bauch des Fisches das Gebet zu lernen. Also was geschah, war, dass Gott auf übernatürliche Weise handelte und Jona auf den Mar rettete. Er ist nicht gestorben, sondern ein großer Fisch schlug ihn und er ist im Bauch des Fisches für 3 Tage und 3 Nächte. Und in diesem Moment lernt er oder fängt er an zu beten mindestens. Also das erste Gebet in die ganze Geschichte von Jona, im ganzen Buch, ist passiert in diesem Moment. Und das war eigentlich ein unglaubliches Gebet. Also dieses Moment ist das vielleicht das Zentrum der Geschichte von Jona. Das Gebet kommt in diesem Moment der Schwierigkeiten heraus. Wir haben das Text schon gelesen, aber ich werde es wieder auf den Beamer stellen jetzt, weil ich mache einen Vergleich, was für ein Gebet hat Jona gesprochen. Und du wirst merken, dass sein Gebet war eine Kopie mehrerer Bibelstellen, insbesondere der Psalmen. Also ich vermute es jetzt aus der Luther-Übersetzung. Ich rief zu dem Herr in meiner Angst und er antwortete mir. Das steht in Psalm 18 und Psalm 120. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörstest meine Stimme. Das ist wieder Psalm 18. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Das ist Psalm 42. Dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Psalm 139. Und ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Das ist Psalm 5. Wasser umgaben mich bis an die Kehle. Das ist Psalm 69. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründer der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Das ist Psalm 30. Als meine Seele in mir verzagte, das ist Psalm 142, dachte ich an den Herr und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Psalm 18 wieder. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herr. Das ist Psalm 3. Also Jona Gebet ist, er hat jedes Wort mit allem Drum und Dran aus dem Psalmenbuch genommen. Diese Art von Gebet will ich euch heute vorstellen. Und diese Art von Gebet wollen wir auch am Ende praktizieren, wollen wir das mal ausprobieren. Also dass Jona betet, das ist nicht bemerkenswert. Aber die Art und Weise, wie Jona betet, das ist schon bemerkenswert. Es ist kein freigesprochenes Gebet, er ist ein festgelegtes Gebet. Es ist nicht spontan, es ist abgeleitet. Jona geht in die Schule, um beten zu lernen. Und seine Schule sind die Psalmen. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben. In diesem Jahr habe ich viele Bücher gelesen, also musste ich viele Bücher lesen. Viele Bücher lesen für mein Theologiestudium, aber habe auch andere Bücher gelesen, einfach um zu entspannen oder weil ich mich in verschiedene Themen vertiefen möchte. Und habe mich auch als für dieses Jahr gesetzt, ich wollte dieses Jahr mal die ganze Bibel auf Deutsch zu lesen, um mehr die Sprache zu lernen. Ende Mai hatte ich das alles geschafft und merkte, wie mein Geist war völlig erschöpft. Mir macht das Lesen Spaß, aber auf diesen Moment war ich müde und konnte einfach nicht mehr. Und in diesem Moment, wo mein Gehirn so müde war, habe ich diesen Gebetmuster gelernt, die Heilige Schrift zu beten. Und ich stelle euch das mal vor, wie es funktionieren kann. Also man nimmt einen Text aus der Bibel. Es kann ein Text sein, der ganz einfach und einigermaßen praktisch ist. Da Jona in seinem Gebet dreimal Psalm 18 zitiert, nehme ich Psalm 18 als Beispiel. Also du nimmst diesen Text, Psalm 18, und du liest den ersten Satz des Psalms. Im Psalm 18 ist es: Ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Und dann betest du aus diesem ersten Satz alles, was dir einfällt. Alles, was mit diesen Wörtern passen würde, was du beten möchtest. Zum Beispiel: Gott, du bist meine Kraft. Oft habe ich keine Kraft mehr, aber du bist immer stark. Ich mag mich müde fühlen, aber du bist nie müde. Nichts auf dieser Welt ist stärker als du. Kein Feind kann es mit dir aufnehmen. Niemand kann verhindern, dass deine Pläne verwirklicht werden. Und so betest du alles, was dir auffällt, mit diesem Satz. Wenn du nicht mehr beten kannst, dann liest du den zweiten Satz und fängst wieder an zu beten spontan. Wenn du nicht mehr weißt, wie du betest, liest du das dritte Satz und fängst dann wieder an zu beten. Und es gibt diesen Austausch, Lesen und spontane Gebete. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr hilfreich ist, um den Gebetswortschatz zu erweitern. Die Psalmen sind ein großartiger Leitfaden für das Gebet. Ne? Und wenn man diese macht, diesen Austausch, lesen, beten, kann man 20, 30, 40 Minuten in einem einzigen Psalm bleiben im Gebet. Die ganze Bibel zu lesen, so von Anfang bis zum Ende, das ist eine sehr gute Möglichkeit, Gott mal kennenzulernen. Aber in einem Text zu bleiben, und diesen Text vielleicht eine Woche lang da feststecken und das langsam zu lesen, das ist auch ein Segen. Es ist wie eine Biene. Also wenn man von 1. Mose bis Offenbarung die Bibel liest, ist es so wie eine Biene, die von Blume zu Blume geht, um Nektar zu holen, um dann Honig zu produzieren. Aber wenn man in einem Text steht, und da fest bleibt und darüber meditiert und reflektiert. Das ist so wie eine Biene, die auf einer Blume steht und in die Tiefe dieser Blume geht, um das kostbarste Nektar daraus zu holen, den diese Blume verborgen hat. Wenn du schon ein bisschen die Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts studiert hast, bist du wahrscheinlich schon bei der Geschichte von Georg Müller gestoßen. Georg Müller, ein deutscher Missionar, ein deutscher Theologe, der großes Teil sein Leben in England verbracht hat. Er ist auch bekannt als der Waisenvater von Bristol. Und er wurde von Gott dazu bewegt, sich für die Sache der Waisen einzusetzen. Am Ende seines Lebens kümmerte er sich um mehr als 10.000 Waisenkinder. Ich finde es interessant, weil er selbst war verheiratet und hat 3 Kinder gehabt. 2 davon sind noch als Säuglinge gestorben und die einzige Tochter, die erwachsen geworden ist, hat dann später keine Kinder gehabt und ist vor ihm gestorben. Seine Frau ist vor ihm gestorben. Also wenn er alt war, hat er keine leibliche Nachkommen, ne? Also keine Kinder mehr. Aber er hatte 10.000 weise Kinder, die er sich gekümmert hat. Also Vater war er geistlich oder auch leiblich, auch ne, von so vielen Kindern. So, das ist bemerkenswert. Es gibt eine sehr, sehr bekannte Geschichte von Georg Müller. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Weil er hatte mit Gott so einen Kompromiss. Er würde nie seine Nöte an Menschen sagen, sondern einfach an Gott bringen. Also das hat er für sich geschlossen. Nicht, dass ich glaube, dass wir so das machen müssen. Es ist auch ein Segen, wenn wir unsere Nöte teilen können und den anderen helfen können. Aber er hat so gemacht, er würde seine Nöte nur ins Gebet bringen und nicht nur Leute darüber zu erzählen, sondern er hatte da auch mehrere Gebetstagebücher, die kann man bis heute noch lesen. So. Und in diesen Gebetstagebüchern hat er 50.000 Gebete geschrieben, die Gott geantwortet hat, von diesen 30.000, wo Gott in weniger als 24 Stunden geantwortet hat. Und eine sehr wichtige, sehr berühmte Geschichte ist, eines Tages steht er da mit Dutzenden von Waisenkindern im Waisenhaus und eine Mitarbeiterin kommt zu ihm und sagt, Herr Müller, wir haben heute nichts für Frühstück für die Kinder. Okay, er sagt, ruf mal alle Kinder und alle Mitarbeiter, wir werden beten. Wir bitten Gott, danke, dass du uns immer versorgst, dass du nie in Not lässt und danke für den Frühstück. Amen. Amen und jemand klopft an die Tür. Es war der Bäcker von Bristol. Er sagt, ich weiß nicht warum, aber Gott hat mich heute auferweckt und sagt, ich soll für euch Brot backen, also ich habe sehr viel Brot hier. Okay, sie fangen an, das Brot zu verteilen und jemand klopft an die Tür wieder. Es war der Milchlieferer von dieser Nachbarschaft. Und er sagt, heute haben weniger Leute Milch gekauft, damit ich das Milch nicht wegschmeißen muss. Ich habe gedacht, ich gebe es euch mal. Und da hatte Gott sein Gebet erhört. Aber warum erzähle ich euch diese Geschichten alle? Weil in Georg Müllers Tagebücher schreibt er auch über, wie betete er. Und er sagte, okay, er schreibt so, er wacht früh auf, und nahm eine Stunde, um zu beten. Aber es war, so wie ich es kenne und wahrscheinlich du auch, sehr große Konzentrationsschwierigkeiten. Von dieser einen Stunde waren bis halbe Stunde verloren mit Konzentrationsschwierigkeiten. Und es dauerte manchmal bis eine Stunde, bis er etwas von Gott spürte. Trost, Vergebung oder irgendeine Antwort von Gott. Eine Ermutigung. Aber er betet 10 Jahre lang mit dieser Methode. Bis nach 10 Jahren entdeckt er diese Methode, die Heilige Schrift zu beten. Der sagt, diese Methode habe ich dann in den nächsten 40 Jahren meines Lebens benutzt. Er sagt, und diese Methode, von da an, las er morgens in der Bibel, vertieft sich in sie und betete über dem, was er gelesen hatte. In der Regel dauert es einige Minuten, bis seine Seele bewegt war, Sünde zu bekennen, Gott zu danken, Fürbitte zu leisten. Der Schlüssel war für Georg Müller, nicht zu versuchen zu beten, sondern über das Wort zu meditieren, bis diese Meditation zum Gebet würde. Also ich stelle mir vor, dass das Gebet ist so wie ein großes Festmahl. Das Problem ist, dass wir wissen oft nicht, wie wir das Besteck benutzen. So wie, warst du schon, kannst du dich erinnern, das erste Mal, dass du in einem japanischen Restaurant warst und versuchst, mit diesem Hashi zu essen? Also ich habe das bis heute noch nicht gelernt. Als Baby kommt die Nahrung zunächst direkt von der Mutterbrust oder von einer Flasche. Aber wenn man heranwachsen will und feste Nahrung haben möchte, muss man lernen, mit Besteck zu benutzen. Und das Gebetsleben ist so. Also, und die Heilige Schrift zu beten, ist eine solcher Bestecke, die uns helfen, die Bibel ins Kontakt mit Gott zu kommen. Ich möchte jetzt diese Predigt beenden, indem wir noch gucken, was sagt Jesus über diese Geschichte. Und dann wollen wir mal ausprobieren. In Matthäus 12 erzählt die Bibel, dass die Pharisäer baten Jesus um einen wunderbaren Zeichen, damit sie ihm glauben konnten. Aber Jesus antwortete, dass der einzige Zeichen, das er ihnen geben würde, ist das Zeichen von Jona. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, würde Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Und das bringt mich zu denken, dass die Geschichte von Jona, sie ist ein Symbol für Jesus. Und dass wir auch heute diese Geschichte von Jona benutzen, um zu Jesus zu kommen. Deswegen will ich euch einladen jetzt, dass wir eine Zeit des Gebets haben. Den letzten Slide hier ist der Psalm 92. Und wir nehmen jetzt den Psalm 92 als Einleitung für Gebet. Ich habe da 5 Verse ausgesucht. Und ich ermutige euch jetzt, dass du den ersten Vers mal liest und versuchst spontan zu beten, was dir auf diesen Vers einfällt. Wenn du nicht mehr weißt, wie du beten kannst, liest du den 2. Vers und fängst an zu beten, den 3. und so. Das Lobpreisteam kann gerne schon auf die Bühne kommen. Wir werden nur instrumental hören, nicht singen. Wir werden ein paar Minuten nehmen, wo wir das versuchen, aus der Heiligen Schrift zu beten. Und danach singen wir das letzte Lied zusammen. Vielen Dank.